Herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Thomas Geisel ist bei uns, Mitglied des Europäischen Parlaments für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Zuvor war er 40 Jahre lang SPD-Mitglied und von 2014 bis 2020 Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf. Zugeschaltet ist uns Kai Wittecker. Er ist seit 2013 CDU-Bundestagsabgeordneter, unter anderem im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Sein Wahlkreis ist Rastatt in Baden-Württemberg. Ich begrüße Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft. Sie leitet den Arbeitsbereich Politisches System der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Und herzlich willkommen Mariam Lau, Redakteurin im Ressort Politik der Wochenzeitung Die Zeit. Herr Wittecker, ich möchte mal mit Ihnen beginnen. Es müssen eine Menge Kompromisse gemacht werden jetzt bei den Verhandlungen zwischen CDU, BSW und SPD in Sachsen und Thüringen. Jetzt hat man sich geeinigt, dass man jetzt in Koalitionsverhandlungen eingehen will. Und Sie haben aber diesen Kompromiss in Brandenburg von der SPD und dem BSW haben Sie sehr kritisiert. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit dem, was da in Thüringen gefunden worden ist?
Also wir haben als Union ganz klar deutlich gemacht, was unsere roten Linien sind. Wir stehen zur Westbindung, wir stehen zur NATO, wir stehen zur Unterstützung der Ukraine auch mit Militärhilfen. Und genau das hat Eingang in die Verträge in Thüringen jetzt gefunden. Das alles fehlt bei der SPD in Brandenburg mit dem BSW dort. Da steht kein Wort zur Unterstützung der Ukraine. Da steht kein Wort zur NATO und zur Westbindung. All das, glaube ich, ist ein Problem und zeigt, wie die SPD einknickt. Jetzt hat ja der Generalsekretär der SPD, Mirsch, sogar Gerhard Schröder wieder in die Partei quasi zurückgeholt. Und das zeigt, dass die SPD gerade die Politik des Kanzlers abräumt, der ja eigentlich Waffen und Hilfen für die Ukraine unterstützt und der ja auch jetzt dafür gesorgt hat, dass weitere US-Waffen auf deutschem Boden stationiert werden. All das räumt die SPD in Brandenburg ab. Und da muss man dann halt schon sagen, sich vor Sarahs Wagen spannen lässt, der ist halt Sarahs Wagenknecht. Das kann man, glaube ich, ganz deutlich so sagen.
Okay, also in Brandenburg, in dem Papier in Brandenburg heißt es, der Krieg wird nicht durch weitere Waffenlieferungen beendet werden können. Das ist ja das, was Sie kritisieren in Thüringen. Ich zitiere das mal, da steht, wir stimmen überein, dass für Frieden und Sicherheit in Deutschland und Europa die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes von großer Bedeutung ist. Wir erkennen aber auch an, dass viele Menschen in Thüringen die geplante Stationierung von Mittelstrecken und Hyperschallraketen kritisch sehen bzw. ablehnen. Herr Geisel, in Thüringen geht man da weiter als in Brandenburg oder geht man nicht so weit wie in Brandenburg. Aber trotzdem wird das auch in Ihrer Partei jetzt schon sehr kritisiert. Sarah Wagenknecht hat das, was da jetzt gemacht worden ist mit Katja Wolf in Thüringen, hat gesagt, das sei ein Fehler. Sehen Sie das auch so?
Also ich würde zunächst mal sagen, ich wundere mich ein bisschen über das, was Herr Wittecker sagt. Man hat uns ja immer vorgeworfen, wir belasten Koalitionsverhandlungen in Bundesländern mit außenpolitischen Themen. Also wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht, wenn es um Westbindung, wenn es um NATO geht, das sind nun eindeutig außenpolitische Themen, die eigentlich grundsätzlich in Koalitionsverträgen nichts zu suchen haben, wenn es um Landesregierungen geht.
Aber das war die Forderung von Sarah Wagenknecht.
Ein Punkt muss mal ganz deutlich werden. Und da geht es wirklich um Landesinteressen. Ich glaube, das Kernthema ist ja, dieser Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass wir Wirtschaftssanktionen durchführen gegenwärtig, von denen, glaube ich, mittlerweile außer Zweifel steht, dass sie dem eigenen Land mehr schaden als dem Adressaten, also Russland. Und diese Wirtschaftssanktionen schaden natürlich ganz besonders den neuen Bundesländern, denn die haben historisch bedingt natürlich wesentlich engere wirtschaftliche Beziehungen gehabt zu Russland. Und deswegen, glaube ich, ist es im unmittelbar landespolitischen Interesse, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird, dass endlich wieder die Diplomatie das Sagen hat, dass nicht weitere Waffenlieferungen diesen Krieg immer weiter befeuern und verlängern. Ich möchte von weiteren Folgen gar nicht sprechen, sondern dass wir jetzt tatsächlich diesen Krieg beenden können, dass wir versuchen, das wird sehr, sehr schwierig sein, das ist völlig klar, aber dass wir auch irgendwie mittelfristig versuchen, wieder ein vernünftiges Verhältnis zu Russland zu bekommen. Denn das ist auch, wie gesagt, im wirtschaftspolitischen ureigenen Interesse gerade der neuen Bundesländer.
Aber was Frau Wagenknecht gesagt hat, dass es ihr um die Stationierung von den Mittelstreckenraketen geht.
Das ist ein zweites Thema.
Das ist auch kein Landesthema.
Moment, das ist ein zweites Thema. Das eine Thema ist, wie geht es weiter im Ukraine-Krieg? Das Thema mit den Mittelstreckenwaffen. Da muss ich ehrlich sagen, dass diese Waffen, natürlich diese Stationierung insofern eine Gefahr darstellt, dass sie natürlich, ich sage immer, wir haben die Diskussion um Taurus-Raketen. Da wird ja immer gesagt, wir müssen der Ukraine Taurus-Raketen geben, dass die Ukraine damit gewissermaßen präventiv russische Raketenstellungen, Militärbasen angreifen kann, um die Gefahr sozusagen präventiv zu vermeiden. Das ist ja die Logik der ganzen Befürworter der Taurus-Raketen. Ich muss mal so sagen, ich weiß nicht, ob es ähnliche Leute nicht auch in Russland gibt, die sagen würden, wenn es in Deutschland Mittelstreckenwaffen gibt, die Russland erreichen können, dann bietet es natürlich einen gewissen Anreiz, die präventiv auszuschalten. So, wie gesagt, die Logik mit Taurus. Deswegen sind diese Waffen, deswegen sind viele Menschen dagegen. Aber lassen Sie mir noch eins sagen, was das Thema Landespolitik angeht. Ich glaube, das Kernthema ist, dass wir nicht zulassen können als souveräne Nation, dass die Amerikaner ohne Zustimmung der demokratisch legitimierten Gremien in Deutschland diese Waffen zu stationieren. Ich darf daran erinnern, beim NATO-Doppelbeschluss, damals war Deutschland noch kein
Souveränes. Wir bleiben mal eben bei Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Frau Lau, in einer Dokumentation des ZDFs über Sarah Wagenknecht, da haben Sie gesagt, ich glaube, der Plan ist, das letzte Refugium der deutschen demokratischen Mitte auch noch zu durchlöchern. Meine persönliche Vermutung, also Ihre Vermutung, Sie und Ihr Mann, also Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine, haben die SPD kaputt gemacht, Sie haben die Linke kaputt gemacht und jetzt nehmen Sie das nächste Ziel in den Blick und das ist die CDU. Das ist eine harte Aussage, Frau Lau, und ist mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen in den drei ostdeutschen Ländern, ist Sarah Wagenknecht diesem Ziel jetzt näher gekommen?
Naja, die faktischen politischen Spaltungen, die es in der CDU gibt. Es ist ja so, dass in der ostdeutschen CDU die Haltung zu der Unterstützung der Ukraine, zu Waffenlieferungen, zu Putin eine andere ist als in weiten Teilen der West-CDU. Und in diese Spaltung stößt natürlich Wagenknecht ganz bewusst hinein, indem sie sagt, wenn wir hier weiterreden wollen, muss sich die Thüringer CDU von Friedrich Merz distanzieren. Weil die Rede, die Friedrich Merz im Bundestag gehalten hat, die fand sie ganz grässlich. Und das ist natürlich der Versuch, die CDU zu spalten, indem man halt die tatsächlichen Divergenzen, die es in der Partei gibt, ausnutzt und weiter provoziert.
Also das, sagen Sie, das ist das, ja, das ist das Ziel der,
das
der,
ist des ein, BSW. Genau, das ist ein wichtiges Anliegen. Also das ist natürlich zugespitzt formuliert. Mhm. Das ist jetzt kein Masterplan. Ja, trotzdem glaube ich, dass Frau Wagenknechts Energien sind in erster Linie destruktive Energien. Und also, dass man überhaupt als neue Partei in solche Verhandlungen geht mit der Forderung, ihr müsst aber einen Teil eurer DNA, also irgendwas, was eine Sache, die für die CDU so essentiell ist wie die Westwendung, das stellen wir hier mal auf den Prüfstand. Wenn ich so reingehe, dann ist natürlich mein erstes Anliegen offenbar ein störerisches. Und in den Asterix-Comics gibt es immer eine Figur, die die Römer irgendwo in ein Lager setzen und sobald die da 10 Minuten wirkt, gibt es Streit. Tullius Destructivus. Okay. Und ich sage, Frau Wagenknecht ist der Tullius Destructivus der deutschen Politik.
Frau Kropp, wie stabil können diese Koalitionen dann sein, wenn man jetzt diesem Bild glaubt und wenn man jetzt sieht, wie schwierig es ist, überhaupt schon eine Präambel zu formulieren, bevor man wirklich in Koalitionsverhandlungen geht? Also wie stabil kann denn so eine Koalition überhaupt sein dann?
Das wird ganz schwierig werden, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einer dieser Gründe ist tatsächlich, dass ein hierarchisches Politikmodell, das den Landesverbänden wenig Handlungsspielraum lässt in der Aushandlung von bestimmten politischen Zielsetzungen. Und Sarah Wagenknecht hat ja verräterisch gesagt, vorerst darf man auf der Landesebene autonom verhandeln. Das heißt, sie behält sich eine Korrektur der ausgehandelten Ergebnisse vor. Das kann nicht funktionieren, weil das Wesen des Kompromisses in Koalitionen dadurch ausgehebelt wird. Ein anderes Problem sehe ich auch darin, dass die Abgeordneten des BSW teilweise keine politische Erfahrung mitbringen. Und gerade in Thüringen, wo wir eine Pattsituation haben, die Fraktionsdisziplin doch sehr wackelig werden kann. Und ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass Ministerinnen und Minister des BSW auf Dauer sich eine permanente Einmischung werden bieten lassen, sondern sie werden ihr eigenes Selbstbewusstsein gewinnen in diesen Ämtern und dieses auch auszuspielen wissen. Das heißt, bei einem solchen hierarchischen Politikmodell innerhalb einer Partei ist der Keim des Zwists innerhalb der Partei, denke ich, auch bereits angelegt.
Und der hat jetzt auch schon angefangen. Es gab es gibt große Kritik an Katja Wolf. Also es gibt Mitglieder der parlamentarische Geschäftsführer, die parlamentarische Geschäftsführerin des BSW, Tati, und der Schatzmeister Ralf Suikert haben in einem Gastbeitrag bei T-Online ihr quasi ja den Parteiaustritt nahegelegt. Sie haben gesagt, es gibt nur ein BSW und es kann kein Thüringer BSW geben, das eine CDU-konforme Außenpolitik mitträgt. Wir werden nicht vor März kapitulieren. Es müsste auch Katja Wolf klar sein, wenn wir in eine Regierung gehen, dann für die Bürger und die Inhalte des BSW. Herr Wittiger, weiß man eigentlich, mit welchem BSW man sich da einlässt als CDU? Wie stabil kann das überhaupt sein, Ihrer Meinung nach?
Also ich finde, das ganze Dilemma zeigt ja schon auf, was das BSW ist, nämlich ein Scheinriese. Herr Geisel hat vorhin gesagt, man müsse jetzt die Interessen Ostdeutschlands und der Unternehmen in Ostdeutschland im Blick nehmen. Ich sag's mal sehr offen. Ich glaube, dass die Interessen der Ostdeutschen Sarah Wagenknecht relativ egal sind. Es geht ihr darum, dass sie ihre Wahlchancen für die Bundestagswahl nächstes Jahr massiv nach oben treibt. Und dazu braucht sie Friedrich Merz und die Union als ein Feindbild. Und deshalb soll keiner ihrer Landesverbände dieses Bild in irgendeiner Weise stören. Und genau das ist jetzt eigentlich die Frage, die das BSW zu beantworten hat. Es ist nämlich, die Frage ist nämlich, entscheidet das Politbüro Sarah Wagenknecht in Berlin oder haben die Landesverbände genug Autonomie für das zu entscheiden, wofür sie zuständig sind, nämlich die Landespolitik in ihren einzelnen Bundesländern. Das BSW muss klären, was für eine Art von Partei es ist. Normalerweise sind Parteien demokratisch verfasst, von unten nach oben. Ich darf mir erlauben, den Hinweis zu geben, dass das BSW gerade mal bundesweit 900 Mitglieder hat, sehr sorgfältig von Sarah Wagenknecht ausgewählt. Allein meine Wahlkreispartei hat deutlich mehr Mitglieder als das gesamte BSW in Deutschland. Und
Ihre
daran
Partei
sieht
auch
man,
schon ein bisschen
dass
länger.
Das BSW ein Scheinriese ist.
Nun ist es aber trotzdem ja, obwohl die Partei noch so jung ist, ja, hat
trotzdem
sie ja nun hat sie ja
jeder Mitglied werden.
Trotzdem hat sie ja einen starken Wahlerfolg gemacht. Also sie bedient ja anscheinend etwas oder macht etwas, was Leute anspricht. Deshalb ist ja noch mal die Frage, aber für was steht das Bündnis Sarah Wagenknecht, Herr Geisel, wenn man jetzt sieht, wie schon intern jetzt darüber gestritten wird? Also wenn jetzt Katja Wolf, die nicht ganz so weit gegangen ist in der Formulierung der Präambel bei den Verhandlungen wie Brandenburg, wird jetzt intern sehr stark kritisiert, auch von Sarah Wagenknecht. Was heißt das denn?
Wie wird denn Herr Woidke kritisiert?
Wir reden aber jetzt über das BSW.
Moment, nein, ich möchte nur mit dem hierarchischen Politikmodell. Also es wird jetzt so getan, als wäre im BSW, da kümmert sich der Bundesvorstand auch um die Koalitionsergebnisse der Länder. Ich glaube, das ist in jeder Partei genauso. Wenn ich mir anschaue, wie in der CDU, da gab es ja sofort Bestrebungen, irgendwelche Unvereinbarkeitsbeschlüsse mit dem BSW zu machen. Herr Kiesewetter beispielsweise, Herr Radke, die da von Anfang an sagte, lieber die Länder unregierbar machen, als eine Koalition mit dem BSW einzugehen. Also ich glaube, dieses Thema, dass natürlich die Bundesspitze einer Partei darauf achtet, dass ein Stück weit die Linie der Partei erkennbar ist, das ist kein Alleinstellungsmerkmal vom BSW, sondern das ist vernünftigerweise in allen Parteien so. Und wenn Sie sagen, also hier, wie heißt der Tullius Destructivus oder was Sie jetzt meinen, also ich muss ja so sagen, wenn wir aufgreifen im BSW bestimmte Tendenzen in der Ost-CDU, die vielleicht in der Tat aufgrund der dortigen Befindlichkeit etwas anders sind als im Westen, dann ist es, glaube ich, legitim. Wir wollen Landesregierungen im Osten bilden. Ich glaube, es gibt im Osten gerade zwischen BSW und CDU in der Frage, ein Stück weit auch in der Friedensfrage, auch in anderen Fragen, durchaus erhebliche Schnittmengen. Und deswegen fände ich es wirklich verhängnisvoll, wenn diese Regierung nicht zustande käme. Dass da nicht jeder in der West-CDU jetzt Hosianna brüllt, ist mir auch klar. Aber ich glaube, das ist genau das Thema, wie viel dürfen die Länder entscheiden und wie viel wird von oben vorgegeben.
Das Interessante ist ja, dass Sie sich da offenbar so ein bisschen vertan haben, was die CDU...
Ganz kurz, Herr Wittig, erst Frau Lau und dann Sie.
So, Entschuldigung, dass Sie sich da etwas verschätzt haben, weil die Frage ist ja jetzt, im Moment, finde ich, sieht es nicht so aus, als würde sich die CDU spalten, sondern es sieht mehr so aus, als wäre der Streit innerhalb des BSW jetzt ausgebrochen. Also wenn Sie die Frau Wolf jetzt in Artikeln bei Tichy ausgerechnet noch, einer sehr rechten Plattform, als Karrieristen und Steigbügelhalter bezeichnen. Also ich eine nicht, Frau, ja. die, nein, Sie nicht, natürlich. Aber bei der CDU war es ja so, Merz hat die Losung ausgegeben, die Landesverbände verhandeln das. Ich mische mich da nicht ein. Aber natürlich, Westbindung, Raketenstationierung und so weiter, das ist für uns essentiell, wird aber nicht auf Landesebene entschieden. Und Michael Kretschmer zum Beispiel ist ja explizit für die Stationierung der Mittelstreckenraketen. Der sieht die Frage von Putin. Er hat auch
schon mal über eine Volksbefragung gesprochen.
Ja, also die Idee, dass man über diese Dinge Volksbefragungen abhält.
Das war seine Idee, nicht meine.
Ja, ja, ich weiß. Ja. Also Sie haben die natürlich auch.
Herr Wittig, Sie wollten gerne noch sowas noch sagen. Sie wollten noch gerne auf Herrn Geisel reagieren.
Ja, sehr gerne. Der Herr Geisel muss sich schon fragen lassen. Er hat ja vorhin ganz richtigerweise gesagt, dass Außenpolitik nicht in Potsdam und nicht in Erfurt und auch nicht in Sachsen verhandelt, in Dresden verhandelt wird, sondern eben in Berlin. Und schon gar nicht am Küchentisch irgendwo in Saarbrücken bei Wagenknecht und Lafontaine. Nur, wenn das die Realität ist, dann frage ich mich, warum das BSW mit dieser einen Frage alle Gespräche jetzt so dermaßen belastet, wenn er hier gleichzeitig sich wünscht, dass stabile Mehrheiten zustande kommen. Ich kann nur sagen, für die Politik, Abkehr von der NATO, Abkehr vom Westen, Abkehr von den USA, gibt es zumindest in Thüringen eine parlamentarische Mehrheit. Und zwar mit der AfD. Dann sagen Sie aber auch bitte, dass Sie es dann mit denen dann halt machen. Das ist Ihre Verantwortung, die Sie jetzt miteinander klären müssen.
Nur um der Wahrheit.
Und Sie können nicht, Herr Geisel, Sie können nicht einfach, einen Moment, ich bin noch nicht ganz fertig. Sie müssen auch zugestehen, ich habe mir das sehr genau angeguckt, wie Ihre Parteisatzung ist. Da ist ein interessanter Passus drin, nämlich der Bundesvorstand behält sich vor, einzelne Landesverbände aufzulösen, wenn ihnen das Ergebnis nicht passt. Und ich bin, das gibt es in keiner anderen demokratischen Partei in Deutschland. Und das zeigt, dass Sie eben nicht eine klassische Partei sind, die das Ohr nah am Bürger hat, sondern Sie sind eine Partei, die sehr der SED ähnelt, die sehr einem Politbüro ähnelt, wo von oben herab entschieden wird, über die Köpfe der Menschen hinweg.
Würde ich gerne, bevor Sie darauf antworten, mal kurz die Politikwissenschaftlerin dazu hören. Also inwieweit ist das BSW anders in der Struktur als Partei?
Also Herr Geisel sagte gerade, das sei normal in allen Parteien, dass ein Stück weit von oben entschieden wird. Natürlich verlaufen Willensprozesse in Parteien immer auch von oben nach unten und von unten nach oben, aber eben auch von unten nach oben. Und es gibt Parteienrechtler, die sagen jetzt schon, es sei bedenklich, wie das BSW strukturiert sei. Also auch mit Blick auf eine verfassungskonforme Umsetzung des Grundsatzes innerparteilicher Demokratie. Und was wir jetzt aber de facto sehen, ist bei der Konzentration der Koalitionsverträge auf ein außenpolitisches Thema, das kann ja gar nicht entschieden werden. Also was da drin steht in der Präambel, ist im Grunde genommen de jure erstmal irrelevant. Und auch wenn man argumentieren würde, das BSW könnte vielleicht an drei Landesregierungen beteiligt werden und hätte über den Bundesrat die Möglichkeit, zum Beispiel 12 Stimmen über Enthaltungen im Bundesrat zu blockieren, dann muss man auch sagen, das ist allenfalls eine Art Verhinderungsmacht, falls andere Länder mitziehen. Es ist aber keinerlei Gestaltungsmacht, die das BSW hätte, auch in anderen Fragen. Und problematisch genug, weil die Verhandlungsbeziehungen schwieriger werden, auch im Rahmen der Bundesgesetzgebung. Aber die Aussage, wir machen hier Außenpolitik mit Hilfe einer Präambel im Koalitionsvertrag, ist eine bewusste Irreführung der Wähler.
Aber so wurde auch der ganze Wahlkampf ja schon gemacht.
Ja, da ist so eine bewusste. Herr Geisel hat natürlich in einem Punkt recht. Wenn ich Sie unterbrechen darf, um Ihnen recht zu geben. Also dieser Punkt treibt die Menschen ja im Osten wirklich um. Frieden, Angst vor dem Krieg und so weiter. Und ich würde dem BSW konzidieren, dass es Leuten wie mir, die jetzt für eine Unterstützung der Ukraine waren, nicht gelungen ist, das Thema Frieden auf irgendeine ernstzunehmende Weise zu verhandeln. Dass jeder, der, oft ist es so gewesen, jeder, der Frieden gesagt hat, war Putin-Freund und so weiter. Das ist ein Fehler gewesen, ein politischer Fehler, von dem das BSW jetzt profitiert. Und dass man dem BSW jetzt den Friedensbegriff im Grunde überlassen hat, ist natürlich vor allen Dingen deshalb fatal, weil das, was das BSW unter Frieden versteht, sieht man in den besetzten russischen Gebieten. Also.
Und wenn ich vielleicht noch ergänzen,
jetzt ist der Geier dran. So viele Dinge, zu denen ich kurz mal sagen wollte. Also zunächst mal, ich glaube, es besteht Konsens. Also die NATO wird von uns nicht in Frage gestellt, jedenfalls nicht in Koalitionsverhandlungen für die neuen Bundesländer. Deswegen sage ich noch mal, alles, was in den neuen Bundesländern verhandelt wird, ist in erster Linie das, wofür wir natürlich auch im Wahlkampf geworben haben, das, wofür wir gewählt wurden, dass wir sagen, dieser Krieg muss so schnell wie möglich auf diplomatischem Wege beendet werden.
Und wie gesagt, gegen Waffenlieferungen.
Natürlich gegen Waffenlieferungen, denn wer immer weiter Waffen liefert, der wird diesen Krieg, das zeigt ja nun die Erfahrung der letzten 2,5 Jahre, mit Sicherheit nicht beenden, sondern er wird im Prinzip das Ende des Krieges immer weiter hinauszögern und das auch sachlich immer schwieriger machen. Kann man anderer Meinung sein. Aber ich glaube, das war...
Von einem solchen Allgemeinheitsgrad, diese Aussage, dass sie im Grunde genommen
das
kaum
auch allgemein ist. Ich will nochmal sagen, der Anknüpfungspunkt zu den Ländern ist natürlich das Thema, inwieweit schadet dieser Krieg auch den Ländern in den neuen Bundesländern. Und ich glaube, dieser Fall, der lässt sich eindeutig machen, dass die neuen Bundesländer wirtschaftlich noch stärker betroffen sind von sehr, sehr selbstschädigenden Wirtschaftssanktionen, wie wir sie seit 2,5 Jahren nicht.
Warum
die neuen? Weil die natürlich historisch bedingt eine wesentlich stärkere wirtschaftliche Verflechtung haben mit Russland.
Aber die Dinge, wenn sie wirtschaftlich verflochten sind, stehen gar nicht unter Sanktionen.
Gucken Sie sich mal Schwedt an, gucken Sie mal, wo die ganzen Leitungen ankommen,
die ganzen Lieferungen unterbrochen, das war
natürlich
Putin.
Die Schaden, ist ja okay, aber die Schaden, deswegen sage ich, das Ende des Krieges, der Versuch einer Normalisierung der Beziehungen mit Russland ist natürlich im ureigenen Interesse der Länder. Und das gibt es, glaube ich, auch einen breiten Konsens mit Vertretern der CDU, sogar jenseits, sagen wir, oder diesseits der neuen Bundesländer, wie man das nennen will.
Aber noch ein Punkt,
weil Herr Wittecker den Punkt mit der Klausel in unserer Satzung gesagt hat. Also das Thema der Auflösung von Landesverbänden, ich glaube, das weiß jeder, das ist eine Lehre aus der Geschichte der AfD, dass man verhindern will, dass ein Verband, wie es, ich meine, wir haben 2 AfD-Landesverbände, die sind gesichert, rechtsextrem. Dass man da die Möglichkeit hat, sich von solchen Verbänden zu trennen, ist, glaube ich, eine historisch nachvollziehbare...
Sehen Sie denn eine Parallele zwischen BSW und AfD?
Ich sehe gar keine Parallele. Ich sage, dass man die Voraussetzungen schafft. Ich nehme mal an, Herr Meuthen hätte sich gerne vom Landesverband Thüringen getrennt sein. Wäre meine Vermutung. Und das war die Lehre aus der Geschichte. Deswegen, das dient jetzt nicht irgendwie einem hierarchischen Verständnis und dergleichen, sondern
weil Sie
eine Partei, die neu gegründet wurde, zu sichern gegen extremistische Unterwanderung.
Ja, trotzdem, man hat ja ganz klar mit Sarah Wagenknecht geworben in allen 3 Ländern, obwohl sie gar nicht zur Wahl stand. Sie sind jetzt im Europaparlament. Inwieweit regiert Sarah Wagenknecht dann damit?
Also im Europaparlament, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich wünschte mir, ich hätte mehr Kommunikation mit ihr über europapolitische Fragen.
Sie funkt sich
da nicht. Nein, ja. So würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, sie hat in der Tat drängendere Probleme.
Also in ihrer täglichen Arbeit merken Sie da nichts von.
Das ist ja auch interessant.
Herr Wittecker, müsste man aber bei all diesen Schwierigkeiten, die es gibt, und wenn man jetzt merkt, wie das in Thüringen, das BSW intern jetzt auch Probleme hat, wäre es dann nicht konsequenter von der CDU zu sagen, nein, das ist keine gute Idee, mit dem BSW zu koalieren.
Die Frage ist immer, was sind die Alternativen? Und in Thüringen ist nun mal die Lage ziemlich vertrackt, weil dort die Verfassung sehr eindeutig ist. Im 3. Wahlgang ist zum Ministerpräsidenten gewählt, wer die meisten Stimmen hat. Und da gibt es eben die Konstellation CDU, SPD, BSW. Die haben mehr Stimmen zusammen als die AfD. Wenn das BSW nicht dabei ist, dann ist die AfD stärker. Könnte es sein, dass eben die AfD den Ministerpräsidenten stellt. Und dies zu verhindern, das haben wir uns zur Aufgabe gesetzt. Wir wollen dafür alles tun, damit das geht. Aber ganz klar, die roten Linien, die ich am Anfang beschrieben habe, sind für uns nicht zu verhandeln. Und das hat Friedrich Merz deutlich gemacht. Und im Übrigen möchte ich das auch sagen, es ist nicht so, dass die gesamte ostdeutsche CDU in der Frage Westbindung und NATO anders tickt, sondern die Großteil der Führungsriege dort ist eindeutig bei Westbindung, bei NATO, bei Ukraine-Hilfe. Ich kenne keinen einzigen Bundestagskollegen aus den neuen Bundesländern oder aus Ostdeutschland, der da anderer Meinung ist. Also insofern bin ich da, möchte ich den Eindruck da mal ein bisschen zurück gerade biegen.
Und wenn wir dann auf Brandenburg schauen, Frau Lau, da hat die, da ist ja jetzt Sarah Wagner nicht zufriedener mit dem Papier. Das ist irgendwie, weil es sich auch gegen Waffenlieferungen ausspricht. Also hat sich das BSW da eher durchsetzen können und warum?
Weil es da anknüpfen konnte an das, was wir in der Sozialdemokratie in diesen Tagen ja sehr oft sehen, auch mit den neuen Ehrungen für Gerhard Schröder und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass weite Teile der SPD zurückfallen in eine geistige Situation von vor der Zeitenwende und eben, also wie das da klingt in dieser Vereinbarung, das Kriegsgeschehen und die Eskalationsspirale und so weiter. Also es verschwimmt, wer Täter und wer Opfer ist und so weiter. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das BSW sich deshalb durchsetzen konnte, weil man sich inhaltlich auch näher ist einfach.
Vielleicht nochmal zu, weil Sie das angesprochen haben, der Generalsekretär Matthias Miersch, der das zu Gerhard Schröder gesagt hat. Er hat gesagt, also auf die Frage, ob eben Raum für Gerhard Schröder sein müsse, hat er gesagt, ja, sonst hätte Gerhard Schröder aus der Partei ausgeschlossen werden würden. Ich kann seine Lebensleistung gerade als Vorsitzender des Bezirks Hannover insgesamt würdigen, auch wenn ich eine fundamental andere Auffassung in Sachen Putin und Angriff auf die Ukraine habe. Auch hier dürfen wir nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Frau Kropp, was heißt denn das jetzt? Ist die SPD da auf dem Weg, dem Kanzler sozusagen nicht mehr so zu folgen in der Ukraine-Politik?
Ja, ich denke, in Brandenburg, wir haben das ja schon an dem gemeinsamen Brief gesehen, ist der Wille, dem BSW entgegenzukommen, auch aus der Not geboren, relativ groß.
Man hat dort, Sie meinen jetzt den Brief von den drei?
Von den Artikeln, genau, von der FAZ. Ja. Man hat dort natürlich eine andere Nähe als zum Beispiel die drei Parteien in Thüringen oder auch in Sachsen, was die Einstellung zu außenpolitischen Fragestellungen betrifft. Und das spiegelt sich dann eben auch wieder in einer solchen einfachen Formulierung dieser Präambel, die dem BSW dann entgegenkommt. Mhm. Also ich denke, da ist der linke Flügel der SPD eben doch auch gar nicht so weit weg von dem, was das BSW teilweise möchte.
Mhm. Herr Geisel, Sie kennen die SPD nun mal gut. Sie waren 40 Jahre Mitglied in dieser Partei. Wie nahe stehen sich denn Ihre ehemalige und Ihre jetzige Partei in diesen Punkten inhaltlich jetzt Ihrer Meinung nach?
Na gut, es gibt natürlich noch Sozialdemokraten in der Tradition von Willy Brandt, die stehen uns relativ nahe. Und dann gibt es andere, die stehen uns relativ fern. Also ich sage mal, mit Herrn Roth gibt es wahrscheinlich sehr, sehr wenige Schnittmengen.
Michael Roth, den
Vorsitzenden vom Auswärtigen Ausschuss. Es gibt natürlich viele Sozialdemokraten, die den Kurs, den Deutschland in der Ukraine-Politik verfolgt, von Anfang an sehr kritisch beäugt haben. Und die natürlich auch sagen, es hat sich jetzt ja auch gezeigt in 2,5 Jahren, dass nichts vorangekommen ist, dass sich die Situation eher verschärft hat, dass die Lage immer weiter eskaliert ist, dass wir Russland in die Arme von China treiben, dass wir die Gräben immer tiefer machen. Das ist das Gegenteil einer Entspannungspolitik. Wobei bei allen, wir brauchen nicht über Schuldfrage und völkerrechtswidriger Angriffskrieg, darüber braucht man gar nicht reden. Ich frage immer, man muss nur. Ich glaube, es gibt kein einziges Statement, wo Frau Wagenknecht nicht sagt, aus ihrer Sicht ist dieser Krieg ein völkerrechtswidriges Verbrechen. Hat sie, glaube ich, bei fast jeder Gelegenheit gesagt. Ja. Aber deswegen muss man die Sache ja trotzdem auch mal vom Ende her denken. Also es kann ja jetzt nicht sein, dass wir mit 10 Jahren Krieg, es gibt ja manche Leute bei den Grünen, die stellen sich auf 10 Jahre Krieg ein. Das kann ja nicht die Folge sein, mit all den Kollateralschäden, gerade für die Wirtschaft, die das anrichtet. Und deswegen, sagen wir, eine Entspannungspolitik, eine Politik der kleinen Schritte, der vertrauensbildenden Maßnahmen, dass man zumindest den Dialog mal wieder aufnimmt, dass das richtig ist.
Putin möchte aber noch nicht mal mit Herrn Scholz telefonieren, das ist schon so.
Also ich habe andere Informationen, dass dass eben wirklich keine ernsthaften Anstrengungen unternommen werden, überhaupt mal wieder ins Gespräch zu kommen. Der Punkt ist ja, wenn wir zumindest sagen würden, wir koppeln Waffenlieferungen an die Bedingung, dass sie nur geliefert werden, wenn Russland nicht bereit ist, sich auf Verhandlungen, auf einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen ohne Vorbedingungen zunächst mal einzulassen. Das findet ja nicht statt. Es gibt keine einzige Resolution, keine einzige Beschlussfassung, die Waffenlieferungen an so eine Bedingung knüpft. Und da muss ich sagen, das ist einfach falsch, ist auch falsch. Zutiefst undemokratisch, und man ist auch nicht in der Tradition von Helmut Schmidt, der den NATO-Doppelbeschluss ja gerade unter so eine Bedingung gestellt hat.
Da würde gerne Herr Wittecker gerne widersprechen, denke ich.
Ja, Herr Geisler hat gerade eben gesagt, man soll es mal vom Ende her denken. Machen wir das doch mal. Was passiert denn, wenn der gesamte Westen seine Waffenlieferungen einstellt? Die Ukraine würde dem Trommelfeuer aus Russland nicht mehr standhalten können. Ihre Friedenspolitik ist de facto eine Unterwerfungspolitik der Ukraine gegenüber Russland. Was würde als nächstes passieren? Millionen von Ukrainern würden fliehen, vor Putin fliehen, und zwar zu uns nach Europa, nach Deutschland. Das ist... Wir würden Millionen von zusätzlichen Flüchtlingen haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass das im Land eine Sache ist, die auf große Beliebtheit stoßen wird. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und wenn Sie sagen, es gibt keine großen Initiativen, es ist sehr schwierig, jetzt so zu diskutieren. Noch einmal. Wir haben doch vor kurzem gesehen, was passiert, wenn Politiker, die ihre Meinung vertreten, wirklich aktiv sind. Orbán, der Ministerpräsident aus Ungarn, war ja vor kurzem bei Putin, um einen Verhandlungsfrieden in irgendeiner Form zu ermöglichen. Putin hat quasi ihn abblitzen lassen. Am nächsten Tag hat er in der Ukraine Krankenhäuser und andere Zivileinrichtungen bombardieren lassen. Das war die Antwort Putins auf diese Friedensinitiativen, die in Wahrheit Unterwerfungsinitiativen sind. Und ich finde, das gehört einfach mal zur Wahrheit dazu, das hier deutlich auszusprechen. Und mir macht es Sorge, dass die SPD jetzt oder Teile der SPD offensichtlich von dieser bisherigen Politik abrücken, aus der Zeitenwende eine Pleitenwende machen, der Kanzler da völlig allein steht und also am Ende des Tages die Sicherheit Deutschlands und Europas gefährdet.
Bevor wir hier nur über die Ukraine...
Wir unterstützen zwar die Ukraine schon sehr stark, aber im Vergleich zu unserer Wirtschaftskraft tun wir verglichen mit den baltischen Ländern oder mit Polen deutlich weniger. Und ich würde sagen, wir unterstützen eben die Ukraine nicht vollständig, sondern wir zwingen sie mit einer Hand auf dem Rücken zu kämpfen. Und das ist eben das ist die eigentliche Verlängerung des Krieges, weil sie nicht stark genug ist, endlich diesen Krieg zu beenden.
Bevor wir ja nur noch über die Ukraine reden, ich würde gerne noch mal die Diskussion dazu zurückholen, wie man mit Bündnis Sahra Wagenknecht umgehen soll, auch perspektivisch, Frau Lau, wenn man jetzt sagt, in einem Jahr sind Bundestagswahlen und auch da wird wahrscheinlich eine Koalitionsbildung irgendwie schwierig. Wenn man jetzt sieht, was hier in Ostdeutschland passiert und wie das BSW ja sich in dieser Frage dieser Außenpolitik ja doch auch einen ganz klaren Punkt macht und dort setzt, was kann das dann heißen für die Bundesebene?
Na, für die Bundesebene würde ich sagen, heißt das ganz klar, dass ein Bündnis mit der CDU im Bund absolut ausgeschlossen ist. Denn darauf zielt ja auch Sahra Wagenknecht, da will sie hin. Und dort im Bund eine Westbindung lösen, möglichst uns langfristig raus aus der NATO führen und also einfach die ganze außenpolitische Ausrichtung der Bundesrepublik ändern. Und wie gesagt, also ich finde, das macht ein Bündnis mit der CDU absolut unmöglich. Und meiner Ansicht nach zwingt es die CDU, sich in diese selbstgewählte Falle, also dass man beispielsweise ein Bündnis mit den Grünen total ausschließt, da muss sie wieder raus, weil das beraubt sie der Möglichkeiten, die sie im Bund brauchen wird.
Mhm. Frau Kropp, wie sehen Sie es? Inwieweit ist das, was wir in Ostdeutschland sehen, sozusagen ein Vorgeschmack auf das, was wir dann nach der Bundestagswahl sehen können?
Also ich glaube, man kann diese Ergebnisse und die Verhandlungen jetzt nicht auf die Bundesebene projizieren. Es wird nach derzeitigem Stand andere Größenordnungen geben bei den Wahlergebnissen. Aber gleichwohl können starke Parteien an den Rändern auch eine Art Blockadepotenzial bei der Koalitionsbildung entfalten. Also von daher ist der Blick auf die Landesebene schon sehr lehrreich. Ich denke, dass man das BSW durchaus in die Koalition mit einbeziehen muss, weil die Übernahme von Verantwortung gehört dann auch dazu. Und es erübrigt sich in gewisser Weise eine Politik des wechselseitigen Überbietens von Maximalpositionen zu machen. Und das ist in der Tat, glaube ich, etwas, was auf Dauer der Demokratie eben auch abträglich wäre, wenn Parteien in der Mitte, eingerahmt von starken Flügeln, die zu Extrempositionen neigen, immer regieren müssen. Aber eben der Lackmustest auf die Verantwortungsfähigkeit solcher Parteien nicht gemacht würde.
Aber Sie meinen,
gilt das auch für die AfD?
Nein, also das BSW und das AfD sind für mich in gewisser Weise schon unterschiedliche Parteien. Von daher ist, glaube ich, das BSW noch in einer Lage, wo man sagen kann, da gibt es zum Beispiel auch bei Sachpolitiken ja auch Schnittstellen zwischen CDU und dem BSW auf Landesebene. Ich denke an die Bildungspolitik, teilweise auch Wirtschaftspolitik. Beim europapolitischen Programm sieht das ein bisschen anders aus beim BSW, aber das muss man austesten und den pragmatischen Flügel eben.
Herr Geisel, wären Sie überhaupt als solche junge Partei fähig zu regieren? Also wir wollten auch in diese Runde auch gern jemanden aus den Ostländern vom BSW, und das war irgendwie sehr schwierig, weil man merkt, da ist man vielleicht noch nicht ganz so gut aufgestellt und organisiert als junge Partei.
Nicht über den Terminkalender.
Ja gut, aber wir sind ja froh, dass Sie da sind. Aber was würden Sie sagen, also wie weit, also auf was stellen Sie sich da ein auf der Bundesebene?
Naja, also zunächst mal will ich sagen, ich persönlich hielte es für verhängnisvoll, ist vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber jedenfalls für bedauerlich, wenn es nicht gelänge, hier einen Beitrag zu leisten, dass stabile Regierungen in diesen drei Ländern entstehen. Ich glaube auch, da gebe ich Ihnen völlig recht, ich glaube, es gibt zumindest ein hinreichendes Maß an Gemeinsamkeiten, an diesen berühmten Schnittmengen, wo man gemeinsam eine Regierung machen kann. Und wie gesagt, ich hoffe auch, dass man das, ich hatte ja vorher versucht, indem man das wirklich auf landespolitische Interessen runterbricht, auch das Thema Frieden richtig einzukategorisieren. Und dann wird man sehen bei der Bundestagswahl. Erstmal wird es natürlich vom Wahlergebnis abhängen, aber ich finde, alle demokratischen Parteien sollten grundsätzlich koalitionsfähig miteinander sein. Und deswegen wäre es vielleicht sogar eine interessante Übung, mal zu sehen, wie sowas funktioniert in den neuen Bundesländern. Ich wäre zuversichtlich, dass es klappen kann.
Aber,
und wer weiß, was dann nach
der Bundestagswahl. Aber wenn man jetzt sieht, wie diskutiert wird, Ihr Kollege Fabio De Masi hat auch Katja Wolf extrem kritisiert, die jetzt eben sozusagen den Maximalforderungen eben nicht entsprochen hat, und hat gesagt, wer sich für ein Ministeramt gegen Frau Wagenknecht instrumentalisieren lässt, hilft nur Herrn Höcke und nicht dem Land. Das ist ja schon ein starker Ton zu einer Parteikollegin. Ja,
also das war natürlich, also ich kann es ein Stück weit verstehen. Ich glaube, bei den Verhandlungen, also bei den Ergebnissen, die jetzt vorliegen, sind sicher ein paar Kernthemen, die für uns auch ein Stück weit identitätsstiftend sind, wirklich rausverhandelt worden. Und das ist eine schwere Hypothek für eine zukünftige Zusammenarbeit. Insofern würde ich Fabio da recht geben.
Sollte Katja Wolf das BSW verlassen?
Nein, du gar nicht. Keinen Umständen da, aber dass man vielleicht sich noch mal zusammensetzt und sagt, wie können wir, wie statt uns immer tiefer einzugraben, wie können wir vielleicht doch noch ein paar Gemeinsamkeiten finden, wo sich die beiden wichtigsten Parteien in dieser Koalition wiederfinden können, um dann eine stabile Regierung zu bilden. Und ich glaube, was die neuen Bundesländer, was Sachsen, Thüringen und Brandenburg wirklich braucht, sind handlungsfähige Regierungen. Das Allerschlimmste wäre, dass wir hier jetzt einen Zustand der Unregierbarkeit herbeireden. Und letztlich würde davon nur die AfD profitieren. Ich glaube, da sind sich die meisten einig.
Ja. Herr Wittiger, würden Sie im Nachhinein sagen, es war falsch von Ihrer Partei, den Unvereinbarkeitsbeschluss mit den Linken zu fassen in Thüringen, und es wäre einfacher gewesen, mit Bodo Ramelow eine Koalition zu schmieden als mit dem BSW?
Ja, es würde ja auch nicht für eine Mehrheit reichen mit den Linken. Also insofern ist das theoretische Gedankenübung. Wir haben die Linke ausgeschlossen aus historischen Gründen als Nachfolgepartei der SED. Und ich kann das angesichts auch der vielen persönlichen Verletzungen von Kolleginnen und Kollegen aus der CDU gegenüber SED-Kadern durchaus verstehen, die ja heute zum Teil noch Politik machen, warum man sich schwer tut, mit denen an einen Tisch zu setzen.
Aber Sarah Wagenknecht war nun auch Mitglied der SED.
Ich diesen Beschluss nicht. Das ist in der Tat so und wir tun uns offensichtlich ja auch nicht leicht damit, dass sie hier ein potenzieller Koalitionspartner an den Tisch kommt. Und diese roten Linien haben wir. Ob sie jetzt drüber springt oder nicht, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, einen Ministerpräsidenten Mario Vogt in Thüringen zu wählen und natürlich auch einen Ministerpräsidenten Kretschmer in Sachsen.
Und trotzdem ist auch dann, wenn in Thüringen ist auch die Regierung aus CDU, BSW und SPD kommt auf 44 von 88 Sitzen, wenn ich es richtig habe, und braucht dann trotzdem auch immer noch eine Stimme, entweder von der AfD oder den Linken. Also Frau Lau, was erwarten Sie da? Wie stabil ist, kann das überhaupt sein da?
Also dieses Papier, was die jetzt vereinbart haben, ich finde, das klingt nach einer plausiblen Minimalvereinbarung und in vielen Stellen nach was Leuten wie Bodo Ramelow eigentlich möglich sein sollte, zu akzeptieren. Also ich finde, es ist jetzt nicht so außerhalb jeder Vorstellung. Während die Töne, die man vom BSW aus Sachsen jetzt hört, wo eben auch kritisiert wird, was da in Thüringen vereinbart wurde, da scheint mir das noch mal deutlich schwieriger. Plus man hat dann diese Situation, die das BSW in Sachsen stimmt mit der AfD zusammen für einen Corona-Untersuchungsausschuss und so weiter und will die Gesundheitsministerin vorführen. Das sind einfach sehr schwierige Voraussetzungen schon mal gleich. Ne?
Aber in Sachsen gibt es die Regel, dass nach 4 Monaten der Landtag aufgelöst wird, wenn keine Regierung ins Amt kommt. Dieser Mechanismus, der fehlt in Thüringen. Das heißt, wenn in Thüringen nichts geschieht, was Stabilität verspricht, dann steht man vor einer Situation, dass die geschäftsführende Regierung weiter amtieren muss, geschwächt und keine demokratische Legitimation durch Wahlen hat. Ja. Oder aber der Landtag löst sich auf und dann bin ich sehr gespannt mit 2/3 Mehrheit, ob die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen willens und in der Lage sind, auf ihre Mandate erstmal zu verzichten. Das hat schon mal nicht geklappt.
Herr Geisel, was denken Sie, was wird die größte Herausforderung da und welchen Einfluss wird Sarah Wagenknecht da nehmen?
Ja, wie gesagt, ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man sich eben nicht immer tiefer eingräbt, sondern dass man vielleicht auch ein neues Anfassende findet, um sagen wir, die Dissensen, die gegenwärtig bestehen und die natürlich so eine Koalition momentan stark belasten, die zu überwinden. Und ich glaube, der Einfluss von Sarah Wagenknecht oder der Einfluss der Bundespartei, der wird so stark sein wie in anderen Parteien auch, dass man sagt, es gibt ein paar Minimalforderungen, die erfüllt sein müssen. Das sind, die identitätsstiftenden Punkte dieser Partei. Die müssen reflektiert werden in so einem Koalitionsvertrag. Und ansonsten haben die Landesverbände relativ freie Hand.
Sehen Sie das auch so, Frau Lau? Oder was erwarten Sie von der Handlung von Sarah Wagenknecht, wenn es auch dann letztendlich nachher um Entscheidungen im Bundesrat geht?
Naja, also die wird da weiterhin Druck ausüben. Es ist halt eine Partei, die ihren Namen trägt. Also das finde ich ist schon nochmal ein Unterschied zu anderen Parteien. Klar gibt es ein Präsidium in der CDU, aber da sitzen, ich weiß nicht wie viele Leute drin. Also
nicht viel mehr als 6, 7, würde ich sagen, oder?
Naja, aber es gibt einen riesigen Bundesvorstand. Das ist doch nochmal wirklich was anderes. Wagenknecht sagt es ja auch so. Er sagt, die Leute wissen, was sie mit mir verbinden und das muss dann auch erkennbar werden. Das und dass sie da nicht viel Geduld mit Abweichlern hat, das hat man mal jetzt schon zu hören.
Das ist der Markenkern. Das wird ja wichtiger. Was denken Sie, wird es einen Punkt geben, wird das eine Belastungsprobe auch für die CDU, für Sie? Was befürchten Sie da?
Naja, es ist insofern eine Belastungsprobe, als dass wir natürlich schon klare rote Linien aufgezeichnet haben. Aber die sind ja nicht nur von Friedrich Merz alleine aufgezeichnet, sondern da steht die gesamte Führungsriege, die gesamte Bundestagsfraktion dahinter. Und ich glaube, auch weite Teile der Partei erwarten, dass diese roten Linien nicht überschritten werden. Das ist auch in enger Absprache mit den Beteiligten oder mit den handelnden Landeschefs in Thüringen und Sachsen der Fall. Ich muss ganz offen sagen, ich finde es einigermaßen absurd, dass wir eigentlich jetzt als Bundespolitik anfangen, uns in die Details von Koalitionsverträgen auf Landesebene einzumischen. Das hat es in der Vergangenheit nie gegeben. Und wir haben jetzt diese Situation nicht, weil uns das eingefallen wäre, sondern weil Sarah Wagenknecht eine ganz klare Strategie verfolgt. Sie möchte eigentlich ja gar nicht koalieren, sondern ihr wäre es ja am liebsten, wenn sie in der Opposition bleiben kann, weil es natürlich leichter ist, Nein zu allem zu sagen, als Ja zu etwas zu sagen.
Okay, das sagen Sie. Wir sind gespannt. Wir werden das natürlich weiter beobachten bei Phoenix. Vielen Dank Ihnen für die Diskussion, Herr Geisel, Frau Kropp, Frau Lau und Herr Wittiger. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und morgen gibt es natürlich auch wieder eine Phoenix-Runde. Dann schauen wir mal wieder ins Ausland zwischen Putin und Europa. Welchen Weg geht Georgien? Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis morgen. Jetzt Phoenix, der Tag mit Konstanze Abratzky. Bis dann.